So, meine lieben Freundinnen und Freunde, ich habe jetzt die Ehre, für ein kurzes Grußwort den Hamburger Kultursenator Carsten Broster anzukündigen, der diesen Kongress großzügig gefördert hat. Seine Behörde hat diesen Kongress großzügig gefördert. Und da wir jetzt wahrscheinlich schon die Zeit überziehen, sage ich einfach an, ein Grußwort so kurz umgekehrt proportional zur großzügigen Förderung. Lieber Carsten, ich bitte dich auf die Bühne.
Ja, schönen guten Tag. So ist das mit den Vergleichen. Was heißt jetzt umgekehrt proportional zur großzügigen Förderung? Wenn ich das vergleiche mit dem, was wir für die Staatsoper jedes Jahr ausgeben, rede ich jetzt 3 Stunden. Aber das habe ich nicht vor. Vielleicht, Eva Menasse hat ja gerade eben schon die wesentlichen Punkte genannt und umrissen. Und ich will das sozusagen auch, um den Lernerfolg des Politikers dann nochmal zu festigen, kurz wiederholen und vielleicht noch 2, 3 Gedanken mit auf den Weg geben, weil ich es ganz wichtig finde und großartig, dass der PEN Berlin nach Hamburg gekommen ist und dieses Thema hier in einem Kongress beleuchtet und tatsächlich versucht, an einigen Stellen etwas tiefer zu tauchen, wo wir häufig in öffentlichen Debatten in einem so sich wechselseitig im Vorhaltemodus befindenden, aneinander anbrüllen, mit Megafonen unterwegs sind und alle es sozusagen tunlichst vermeiden, einander zuzuhören und andere Formate zu bauen. Wir haben es gerade eben schon gehört, ist, glaube ich, das, was das Wesentliche und Wichtige ist. Und das, was momentan in der Welt los ist, hat vielleicht so lakonisch wie treffend vor einem halben Jahr Bernd Begemann in 2 Zeilen eines Songs gefasst. Und ich bewundere ja sozusagen Songwriter immer dafür, wie sie das können. Es hat einen Vorfall gegeben, die Zuschauer sind nicht in Sicherheit. Und in dem Satz gerinnt eigentlich alles, was in unserer Gesellschaft momentan los ist. Es passiert was, wir wissen nicht, was passiert ist, aber irgendwie dämmert es allen, dass Zuschauen alleine keine Option mehr ist, dass irgendwas gerade passiert, was es uns nicht erlaubt und ermöglicht, einfach wie in vergangenen Jahrzehnten zu sagen, ach, wir bleiben mal an der Seite, wir gucken mal zu. Etwas, was viele in unserer Gesellschaft und durchaus der ein oder andere hier im Raum im eigenen Leben auch schon mal kennt. Also ein bisschen Abstand halten, mal sehen, was so passiert. Wir merken, das klappt nicht mehr, sondern es gerät was ins Rutschen. Und das hat Folgen. Das hat Folgen in der Gesellschaft, die wir auch sehen. Das hat nämlich sozusagen die Folge, dass alle angesichts dieses nicht klar definierbaren, nicht klar greifbaren, sich Veränderns in der Gesellschaft auf einmal sich wieder auf die Suche begeben nach irgendetwas, woran man sich festhalten kann. Nach irgendwelchen Gewissheiten, an die man sich klammern kann. Und das führt dann dazu, dass auf der einen Seite diejenigen sozusagen zu denen rennen, die ihnen versprechen, es gibt sowas wie eherne Wahrheiten, es gibt sowas wie Traditionen, an die man sich anknüpfen könnte, es gibt so etwas wie etwas, was uns verloren gegangen ist im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, als es so bunt und so vielfältig geworden ist. Und man müsse wieder zurück zu dem, wo man wisse, das ist das Ursprüngliche, das Eigentliche, dass es so etwas wie Sicherheit gibt und dass es auch hilft, damit umzugehen, dass es Vorfälle gibt, die uns nicht in Sicherheit sein lassen. Und sagen, das ist dann, wenn man im Song bleibt, ist das das, was Tokotronic gerade besingt. Ne? Sozusagen, diese Menschen sind gefährlich, sie wissen genau, was sie tun. Das ist etwas, das wollen Menschen. Sie wollen genau wissen, was sie tun. Und das Merkwürdige an der Stelle ist nur, dass jetzt in der Reaktion darauf, dass es diejenigen gibt, die dieses sich festhalten, dieses Essentialisieren in einer eigentlich völlig verflüssigten und wertemäßig sozusagen immer im permanenten Aushandlungsmodus sich befindenden Welt, dass diejenigen, die versuchen, die diese Welt zu retten, die sagen, wir müssen sowas wie Demokratie und Öffentlichkeit stärken, auf einmal auch zu Instrumenten greifen, die autoritär daherkommen. Dass man tatsächlich versucht, auch sozusagen dann das Erreichte im positiven Sinne zu befestigen und auf einmal auch da Resolutionen schreibt, auch da Texte schreibt, auch da sich überlegt, wie organisiere ich eigentlich, dass bestimmte Aussagen nicht mehr zur Sprache kommen können, weil wir sie nicht mehr aushalten können. Und ganz ehrlich, wer diesen Weg weitergeht, der reißt alles ein, was er versucht zu retten. Und deswegen bin ich dem PEN Berlin so dankbar, dass er diese Gespräche und diese Diskussionen und diese sozusagen Feststellung in der Öffentlichkeit immer wieder führt. Es ist nicht möglich, eine Öffentlichkeit als Safe Space zu organisieren. Es ist nicht denkbar. Es ist nicht denkbar zu glauben, dass Freiheiten ungefährlich sind. Also es wurde gefährlich in dem Moment, in dem Menschen sich, wir sind in der Hafenstadt, das erste Mal ein Segelboot gesetzt haben und aus der eigenen Bucht rausgesegelt sind, weil da wusste ich nicht mehr, wo denn die Steine im Wasser sind. Da konnte ich auf Grund laufen. Die Freiheit, das zu tun, hat mein Leben gefährdet. Natürlich konnte ich an Land bleiben, da konnte ich nicht ertrinken, das ist richtig, aber ich habe die Welt auch nicht kennengelernt. Das heißt, ich kann Freiheiten nicht in Anspruch nehmen, ohne ein Bewusstsein für die Gefährdung, die etwas damit zu tun haben. Und insofern kann ich auch nicht über die Frage, brauche ich sowas wie Öffentlichkeit, im Pro- und Kontramodus reden. Das ist, wir lassen uns hineinziehen in gesellschaftliche Diskussionen, indem wir so tun, als ob diejenigen, die bekräftigen, dass es die Freiheit des Wortes, die sozusagen Möglichkeit des öffentlichen Austausches, die Unterstellung, dass der andere auch Recht haben könnte, die kontrafaktische Unterstellung, dass wir alle auch an Verständigung orientiert sind, wenn wir miteinander reden, dass das das Gleiche wäre und sich auf der gleichen diskursiven Ebene befände, wie das, was diejenigen, die sagen, nee, ich bin aber jetzt der Meinung, diese Tradition, dieser Wert, diese sozusagen Aussage muss absolut gelten und Gültigkeit haben. Diese Dinge bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen und sie haben nicht auf der gleichen Ebene etwas miteinander zu tun. Wer eintritt für Öffentlichkeit, wer eintritt für die Freiheit des Wortes, tritt dafür ein, dass andere das Gegenteil von ihm oder ihr sagen können. Und das ist der Unterschied. Diejenigen, die eine andere Position einnehmen, öffnen nicht die Möglichkeit, ihnen zu widersprechen. Und insofern ist das keine Diskussion auf Augenhöhe, sondern es ist eine Diskussion, die sich auf einer prozeduralen Ebene am Ende aber um das Fundamentale in unserer Gesellschaft drehen muss. Und dass der PEN Berlin gesagt hat, diese Aufgabe nehmen wir an, diese Diskussion organisieren wir, weil wir die Sorge haben, dass sie nicht mehr organisiert wird, nicht mehr geführt wird in unserer Gesellschaft, ist nicht nur aller Ehren wert, sondern ist ehrlicherweise die großartigste Lobbyarbeit für Demokratie im positiven Sinne, die ich mir wünschen kann. Insofern ist der Senator auch gekommen, in seinem Grußwort herzlichen Dank zu sagen für diese Arbeit, die nicht einfach ist, die aber umso notwendiger ist. Insofern herzlichen Dank für dieses Nicht-Nachlassen, darauf beharren, dass die Gefahren dieser Freiheit der notwendige Preis sind, den wir dafür zahlen müssen, in einer Demokratie leben zu können. Herzlichen Dank. Und am Ende ist es genau das, was dann wiederum auf der performativen Ebene auch dann doch ein Beleg dafür ist, dass das gut gehen kann. Jan-Philipp Remzma in seinem großartigen Buch Vertrauen und Gewalt, eine Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, endet mit einer Betrachtung aus dem Zauberberg. Und da wir hier beim PEN Berlin sind, muss ich das nicht zusammenfassen, was ich sonst immer tun muss, weil die meisten vergessen haben, was das war oder immer nur behaupten, die 1000 Seiten gelesen zu haben, sie aber nie tatsächlich gelesen haben. 800 Seiten Gebirgsspaziergänge, der ein oder andere erinnert sich. Simone Buchholz nicht, dann fasse ich es doch kurz zusammen. Aber Castorp, dieser Ingenieurssohn, sitzt in Davos, wird von Settembrini, diesem schwärmerischen Aufklärer, die ganze Zeit sozusagen redet er auf ihn ein. Ich mache die Kürzestfassung, dass die Gedanken und Ideen der Aufklärung eine großartige Sache sind. Im Hintergrund dämmert der Erste Weltkrieg rauf und irgendwann knallt Naphta in die Szenerie. Und Naphta ist sozusagen der Zyniker, derjenige, der die Ideen der Aufklärung negiert und der die ganze Zeit anargumentiert dagegen, dass es Sinn hat, die Vernunft zu gebrauchen, dass das doch alles gar nicht gehen könne, dass es am Ende sozusagen doch alles sowieso schlimm enden werde. Und Remzma beschreibt diese Szenerie und schreibt dann diesen ganz unschuldigen Satz, dass Naphta mitdiskutierte, gab Settembrini recht. Also der Umstand, dass derjenige, der die Ideen der Aufklärung für Quatsch hält, trotzdem ins Gespräch einsteigt mit demjenigen, der schwärmerisch an die Ideen der Aufklärung glaubt, gibt demjenigen, der die Unterstellung stellt, dass die Aufklärung möglich ist, recht. Weil sonst müsste der Zyniker das gar nicht tun, sonst könnte der Zyniker sich aus diesen Gesprächen herausdefinieren, sonst könnte der sagen, ich breche das Gespräch ab. Das Gespräch hat nur Sinn, wenn ich unterstelle, dass ich einen Effekt durch mein Sprechen beim anderen haben kann. Ansonsten wäre es maximal egozentrik, mußmaßig, aber vor allen Dingen großartige Energieverschwendung. Nur wenn ich glaube, dass mein Sprechen, mein Diskutieren einen Effekt beim anderen hat, hat dieser ganze Aufwand einen Sinn. Und diese Unterstellung gibt demjenigen recht, der am Ende sagt, die Verständigung im Gespräch, das Schlauerwerden im Miteinander, beieinander, im Dissens bleiben, hat einen Wert. Und das ist die Grundidee der Aufklärung. Und insofern möchte ich Danke sagen für, auch auf diesem Kongress, für die Bereitschaft, den Mut aufzubringen, sich des eigenen Verstandes zu bedienen und das auch noch öffentlich zu tun. Also nicht nur im eigenen Zimmer nachdenken und für sich recht behalten, sondern sagen, ich gehe da raus. Ich stelle etwas in diesen öffentlichen Raum, weil dieser öffentliche Raum ein Geschenk einer Demokratie ist, dass er existiert, den wir bewahren müssen, gleichzeitig aber sich immer nur so füllt, wie wir unsere Praxis in ihm gestalten. Und es sind momentan wahnsinnig viele in diesem öffentlichen Raum, die Praxis des öffentlichen Gesprächs maximal toxisch gestalten. Und Eva Menasse hat die Beispiele gezeigt. Dort rauszugehen und zeigen, dass es anders gehen kann. Rausgehen und zeigen, man kann sprechen. Man kann gerade mit denen sprechen, mit denen man nicht einig ist, weil das Gespräch darauf beruht, dass ich nicht einig bin. Sonst gucke ich mich an, nick mir zu und sage, wir wissen ja, was wir voneinander meinen. Ich fange dann an zu sprechen, wenn ich nicht einig bin. Und versuche dann herauszufinden, mit welchen Begründungen der andere denn eine andere Position vertritt. Und im besten Fall vollziehe ich die nach, im besten Fall vollziehe ich die auch nicht nach, einige mich auf etwas Drittes, aber ich verstehe mehr nach dem Gespräch, als ich vorher verstanden habe. Und in diesem Sinne die Unterstellung zu treffen, es ist möglich, miteinander zu sprechen. Es ist möglich, miteinander, wenn wir uns die Freiheit gewähren, Differenz im öffentlichen Raum auszuhalten, gemeinsam schlauer zu werden. Das ist die Unterstellung unserer Demokratie, das ist die Unterstellung des PEM Berlin. Und deswegen trete ich jetzt von der Bühne ab. Ein Grußwort wäre eigentlich gewesen: Schön, dass Sie da sind, danke, dass Sie mich eingeladen haben, und jetzt viel Spaß bei der weiteren Veranstaltung. Applaus